herzlich willkommen zu meinem Podcast Klein, aber aha. Mein Name ist Silke Klapdor und ich bin Expertin für Gesundheits- und Veränderungsprozesse. Ich möchte Menschen Mut machen, mit kleinen Schritten große Veränderungen zu bewirken. Ich muss den Berg, der vor mir liegt, nicht gleich komplett versetzen. Ihn langsam und stetig zu erklimmen, bringt mich auch zu meinem Ziel. Seid gespannt, was ich alles verändern kann, wenn ihr nur wollt. Was, wenn es ganz einfach wäre? Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video bzw. zu dieser neuen Podcast-Folge, je nachdem, wo du das hörst oder hier auf YouTube dir anschaust. Das ist wieder eine Folge, wo ich mir einen Gast eingeladen habe. Und diesen Gast finde ich wie alle meine Gäste besonders spannend. Christina und ich haben uns vor kurzem auf einer Netzwerkerveranstaltung kennengelernt und sie hat mir gesagt, sie ist Enttabuisiererin. Wir haben eben noch überlegt, ob mir dieser Begriff über die Lippen geht. Ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Herzlich willkommen, liebe Christina Gippert.
Hallo, liebe Silke.
Ja, magst du dich vielleicht mal selber vorstellen, was aus diesem Begriff, ich wiederhole ihn jetzt extra nicht, damit er mir schon wieder nicht gelingen könnte, was dahinter steckt, dass du dich so nennst?
Ja, also mein Herzensthema ist, die Trauer zu enttabuisieren. Und die arme Trauer hat in unserer Gesellschaft überhaupt keinen Raum mehr, keinen Platz mehr. Und dadurch, dass wir nicht mehr drüber reden, ist sie ja trotzdem überall da. Und wir sehen halt das Ergebnis davon, dass die Menschen gar nicht mehr wissen, wie sie miteinander umgehen sollen nach einem Verlust. Und ich möchte das einfach nicht mehr länger mit ansehen. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich jetzt so viele Menschen wie möglich darauf ein paar Impulse geben möchte, wie man denn gut mit Trauernden umgehen kann, damit dieses Herumgeeiere aufhört, wenn man halt auf eine Person trifft nach einem einschneidenden Verlust. Das kann eine Trennung sein, das kann eine Krebsdiagnose sein, das kann auch ein Todesfall sein. Es gibt unzählige Verlustarten, die für je nachdem, welche Person halt einschneidend sein können oder nicht.
Ja, genau. Das heißt, du bist gar nicht spezialisiert auf die Trauerbegleitung nach dem Tod, sondern generell Traurigkeit.
Genau, also ich habe vor 6, 7 Jahren eine Trauerbegleitung mitgegründet, in Brüssel damals noch. Und da, wenn wir die Wanderungen zum Beispiel gemacht haben, waren schon die meisten Menschen, die da bei uns waren, die hatten schon eine Person verloren. Das war da schon das Hauptthema. Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass man auch um ganz andere Sachen trauern kann. Also auch um ein Heimatland zum Beispiel, um die Gesundheit trauern unheimlich viele Menschen. Man kann auch um Geld, um Statussymbole, um Positionen, um einen Job, der einem sehr viel Freude bereitet hat. Oder um, wenn die Wohnung abgebrannt ist, um ganz viele Sachen, die vielleicht mitverbrannt sind, emotionale Sachen, um Leistungssportler, wenn die keine Leistung mehr bringen können, ne? Sei es einzeln oder auch ein Team und du kommst nicht mehr halt in eine Liga, wo du eigentlich mal warst oder so und du hast einen Druck auch von den Fans. Das sind halt alles so Sachen, wo viele gar nicht drüber nachdenken. Wenn man sagt Trauer, denkt jeder immer sofort an den Tod.
Ja. Das ist richtig. Ja, vielleicht auch deshalb, weil das ja wie ein Damoklesschwert über jedem Menschen schwebt. Man weiß, also ich merke es gerade bei meinen Eltern, sie kommen jetzt in ein Alter, wo es einfach näher kommt. Ich merke, was für einen Stress auch meine Eltern mit dem Thema Tod haben. Und wie du ja weißt, als wir uns kennengelernt haben, habe ich dir meine bereits geschriebenen Bücher gezeigt, aber schreibe ja gerade tatsächlich an meinem dritten Buch, wo es darum geht, um den Tod. Und meine Spezialität ist ja so ein bisschen da drin, den Menschen die Angst davor zu nehmen. Also das heißt, dass ich mich auf meinen Tod freue und ganz gelassen bin, wenn es bei mir soweit ist oder wenn meine Eltern sterben. Ich finde das auch ganz, ganz schlimm. Aber es gehört halt zum Leben dazu und es wird auf jeden von uns zukommen. Wir werden Verluste mitkriegen und wir werden auch definitiv jeder von uns, zumindest zum heutigen Zeitpunkt, absehbar diese Erde verlassen. Und ich finde auch, dass es wichtig, das zu enttabuisieren und zu sagen, juhu, cool, oder? Yay. Lasst uns darüber sprechen, weil in meiner Arbeit mit meinen Klienten ist auch ganz wichtig, dass es keine Tabus gibt. Ich hatte eben gerade meine letzte Klientin heute Abend, da liegt die Schwester gerade im Sterben mit einem Gehirntumor und jetzt ist der Moment gekommen, wo das Sterben beginnt, also wo keine Hoffnung mehr da ist. Und auch da habe ich eben ganz viel Trauerbegleitung gemacht. Und die Trauer beginnt ja dann schon oft, wo man sich gar nicht gestattet. Also eben hatten wir zum Beispiel dieses Thema, ich darf ja noch gar nicht traurig sein.
Doch.
Genau.
Doch.
Ja, genau.
Doch.
Kannst du da ein bisschen was
Ja.
zu sagen? Ich merke schon, wie bei dir die Energie steigt. Erzähl mal, was da jetzt gerade in dir raus will zu dem Thema. Wann darf Trauer beginnen?
Naja, mit dem
Was ist
Zeitpunkt,
Trauer überhaupt?
Oh, Trauer ist alles ganz viele unterschiedliche Sachen. Trauer ist erstmal eine normale Reaktion auf eine, ja, eine Information zum Beispiel. Es ist eine Emotion, es ist ein Prozess, ein wichtiger. Trauer ist ein gesunder Prozess vor allem. Also wir brauchen den, um da durchzukommen halt auch und um danach wieder weiterzumachen. Und um zurückzukommen zu deiner Frage, wann es losgeht, naja, in dem Fall von deiner Klientin vermutlich in dem Moment, wo sie gehört hat, dass ihre Schwester krank ist. Also
Ja, absolut. Und da war die Trauer tatsächlich tabu, weil die ganze Familie gespürt hat, wenn wir jetzt trauern, dann haben sie das damit in Verbindung gebracht, dass sie den Menschen, der da schwer erkrankt ist, bereits aufgeben. Also sie fanden, dass das im Widerspruch steht zur Hoffnung. Steht Trauer immer im Widerspruch zur Hoffnung?
Ich finde es immer gut, wenn man die betroffene Person mit einbindet.
Ja.
Das wäre jetzt die Frage gewesen. Hat die Familie das für sich beschlossen oder haben sie das mit der Person vielleicht besprochen? Und ne, auch wie die Diagnose ist, ist es jetzt wirklich so, dass es klar war, dass sie sterben wird?
Ja.
Es sind Unterschiede, also das ist immer individuell, das ist schwierig zu beantworten. Generell würde ich sagen, Widerspruch zur Hoffnung. Für die Person in dem Moment anscheinend war es so.
Ja.
Okay, ja, fein.
Ich merke,
Dann
du
ist
arbeitest
das so.
ganz viel mit Anerkennen, was ist, richtig?
Ja, weil
Ja.
das bei jedem unterschiedlich ist.
Ja.
Ja.
Erklär mal, wie so dein Arbeitsfeld aussieht jetzt, weil jetzt weiß ich, dass du auch in Firmen gehst zum Beispiel, ne? Und Kollegen hilfst, weil das ist auch die Person eben, die ich gerade ansprach. Sie sagte zum Beispiel, das passt ganz gut heute zu unserem Podcast, zu dieser Videoaufnahme, weil sie sagte, mein ganzer Freundeskreis zieht sich von mir zurück. Ich komme entweder, also es war jetzt Weihnachtskranz binden und sie ist eine junge Mama und sie kam zu diesem Weihnachtskranz binden und sie sagt, niemand hat, meine Tochter würde sagen, den weißen Elefanten im Raum angesprochen. Also keiner hat sie gefragt, wie geht's dir, wie geht's deiner Schwester? Und wenn sie einer irgendwo anders fragt, dann kommen häufig die falschen Fragen oder Floskeln, die keine Hilfe sind. Und sie sagt, irgendwie ist das so beschissen. Die Leute weichen mir entweder aus, gehen mir aus dem Weg und ich verliere sie und ich bin alleine. Und ich bin genervt von ihnen, weil sie tatsächlich nicht so reagieren, wie ich es brauche, obwohl sie es gar nicht wissen können. Also das ist eine ganz schwierige Kiste, ne? Auch für andere, nicht nur für den Betroffenen mit Trauer umzugehen, sondern auch die, die drumherum das Ganze mittragen oder mitbekommen.
Ja, absolut. Also das ist genau das Problem, was wir immer haben. Eigentlich haben wir zwei Gruppen, die das Gleiche wollen. Wir haben die Trauernden, die aber oft sich nicht trauen, die anderen zu belasten. Die andere Gruppe, seien es Freundeskreis oder aber auch Kollegium, die würden oft gerne helfen. Die trauen sich wiederum aber ganz oft nicht, etwas zu tun, aus Angst, etwas falsch zu machen, aus der Angst, jemanden zu triggern, was totaler Blödsinn ist, weil der Verlust ist ja da immer. Oder aus der Angst, oft vor der Angst vor der Reaktion, die dann kommt, wie man denn damit umgeht, ob man damit umgehen kann. Woher das kommt, ist halt immer abhängig von deinem Nervensystem, je nachdem, was du erlebt hast, wie du sozialisiert worden bist, welche Rolle Trauer in deiner Familie gespielt hat oder eben nicht. Wie mit Emotionen umgegangen wurde, ob du schon Verluste und welche du erlebt hast. Und diese ganzen Sachen werden getriggert bei der Person, die hört, dass da ein Verlust ist. Das heißt, das Problem, was wir da haben, ist ja in der Regel jetzt wieder wie immer bei uns selber. Und was sie sagt, ist leider wirklich ein Klassiker und helfen tut da nur Kommunikation und Zuhören, wie so oft. Und wenn jetzt, ja, die Dame ist ja jetzt noch eingeladen worden, was ich halt auch oft höre, ist, dass Menschen gar nicht mehr eingeladen werden, weil man
Ja.
weiß ja nicht, ob die denn da Lust zu hat. Und dann denke ich immer, ja, lass die Person doch bitte selber entscheiden, ob sie da Lust zu hat. Aber was mir in den letzten Jahren halt alle Trauernden erzählt haben, ist, dass die Isolation, in die du reinbugsiert wirst, beziehungsweise in die du dich dann selber etwas zurückziehst, weil du ja merkst, wie die anderen Leute sprechen, die kommt noch obendrauf auf den Schmerz. Das macht das Ganze noch schlimmer. Und gleichzeitig verstehe ich die Ängste, die die Leute haben, weil einfach die Trauer nicht mehr da ist. Die ist einfach nicht. Wir haben die so wegtabuisiert. Es weiß niemand mehr, was man tun kann. Und es haben alle ganz fürchterliche Angst, es falsch zu machen. Ja.
Vielleicht vorab eine Bitte, dein Mikro schlackert irgendwo gegen und klackert ganz laut. Also der Teil, der bei dir aufnimmt, der schlägt gegen irgendwas und macht klack, klack.
Dann muss ich aufhören, mich zu bewegen.
Ja, oder das ein bisschen vom Tisch oder so weghalten, weil das klackert wahrscheinlich nachher sonst bei der reinen Tonaufnahme.
Okay.
Wann haben wir das verloren und warum? War das früher mal anders? Konnten die Menschen früher besser trauern oder anders? Und ja, warum?
Würde sagen, jein. Also richtig gelernt haben wir es vermutlich nicht, weil es uns keiner beigebracht hat. Und vor allem auch nach den Kriegen war auch keine Zeit zum Trauern. Gehen wir mal ein paar Generationen zurück. Allerdings, was es früher gab, war zum Beispiel das Trauerjahr oder die Kleidung. Das heißt, auch da ist man vielleicht teilweise isoliert worden. Es hat aber nach außen ein bisschen so gezeigt, was ein bisschen so bei dir los ist, ne? Das heißt, solange es dieses Trauerjahr noch gab, oder diese Kleidung, dass sich die Personen halt in Schwarz gekleidet haben. Heute wird oft früher als ein Jahr erwartet, dass man wieder zu funktionieren hat. Sagen wir es mal so. Also heute in der schnelllebigen Zeit ist halt sehr oft so, dass mir Menschen sagen, ja, so nach 6 Wochen oder nach 6 Monaten wirst du dann halt gefragt, so, ja, wie immer noch? Ne? Wenn du sagst, wenn du antwortest, ja, ich bin halt traurig oder. Und das sind halt Sachen, wo ich denke, sowas könnte halt wirklich nochmal helfen, wenn man, ne, wenn das halt einfach präsenter wäre. Es gibt
Ja,
halt für andere Sachen auch es muss ich jetzt nicht in schwarz gekleidet, ne, aber man
genau,
könnte.
wobei genau das zum Beispiel in meinem neuen Buch so ein Thema ist, was mich so richtig meine ganze Kindheit über geärgert hat und auch jetzt immer noch ärgert, dass eben gerade dieses Schwarz und dieses Erwarten und dieses Schwermütige, ich möchte da sehr gerne von weg. Also ich bin ein Mensch, der die Fähigkeit hat, schon von Kindertagen an mit Toten zu kommunizieren. Das ist etwas, da gehe ich erst seit kurzer Zeit mit an die Öffentlichkeit, weil ich nicht für Gaga gehalten werden will und auch nicht für irgendeine, keine Ahnung, also keine Abstempelung für irgendwas. Für mich war das lange Zeit normal, bis ich gemerkt habe, es ist nicht normal. Dann habe ich es sehr lange weggedrückt und habe damit auch gar nicht gearbeitet, bis ich gemerkt habe, dass ich in der Arbeit mit meinen Klienten das sehr, sehr gut gebrauchen kann, und zwar zum Trost spenden und zum Hoffnung machen. Und ich war jetzt kürzlich mal wieder mit einer Seminargruppe 3 Tage im Kloster und habe dort sehr, sehr viel Jenseitsarbeit gemacht. Und das ist eine schöne Arbeit, wenn auch traurig. Die Trauer kommt hoch, man weint, man nimmt sich nochmal in den Arm, man klärt nochmal ein paar Fragen. Natürlich ist man traurig, aber die Jenseitsbotschaften sind nicht immer, aber fast immer sehr, sehr schön. Und ich habe mir als Kind gewünscht, dass nicht der Tod und die Traurigkeit verbunden ist mit Schwarz tragen müssen, mit Schwermut, also gerade der Tod. Andere Themen mit Trauer, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Es gibt ja, das fand ich sehr schön, dass du eben gesagt hast, es gibt noch andere Formen der Trauerbewältigung. Das hatte ich jetzt gar nicht am Schirm für unser Gespräch heute, finde ich aber sehr wichtig, weil ich bin ja auch zum dritten Mal verheiratet, ne? Ich habe auch so
Ja.
Trauerthemen nach Neubeginn, nach
Absolut, ja.
Erwachsenwerden. Das ist tatsächlich auch eine schwere Zeit. Finde ich spannend, drüber zu reden. Aber gerade dieses, es macht ja Kindern so oft Angst. Jetzt muss ich auf den Friedhof und ich habe die Oma so lieb gehabt und jetzt stehen hier alle in Schwarz und jetzt trägt die Mama so lange Schwarz. Und meine Tante, als sie gestorben ist, hat zum Beispiel gesagt, untersteht euch alle in Schwarz zur Beerdigung zu kommen. Jeder, der Schwarz trägt, der das nicht immer trägt, wird weggeschickt und alle waren in Bunt und das fand ich einen ganz, ganz schönen Abschied von einer glücklichen Frau.
Das ist schön, dass du es teilst. Es kommt auch da wieder auf die Kommunikation an. Also es gibt Menschen, die finden es ganz furchtbar, schwarz zu tragen oder fanden halt, das ist ja heute kaum noch. Manche machen es aber extra und manche, weiß ich auch von früher, das war für die wie so eine Art Schutzmantel.
Ja,
Ne?
habe ich.
Und die haben das halt schon dann auch bewusst, damit sie halt einfach mal ihre Ruhe hatten. Und das ist halt dieses Ding, ob das jetzt schwarz sein muss oder nicht, es könnte auch ein Armband von mir auch sein und es muss auch nicht schwarz sein. Ne? Also das, aber es war eine Sache, die in der Gesellschaft sichtbar war. Dadurch war die Trauer einfach sichtbar und das ist sie jetzt nicht mehr. Ne? Das ist eine Sache von vielen, wo es jetzt nicht mehr auffällt. Da wollte ich eben nur hin. Und jetzt nochmal zu den Kindern auch oder so zum Beispiel. Das hat jetzt wieder mit der Kommunikation auch zu tun. Ne? Also gerade Kinder gehen mit Trauer super gut um. Man kann die ganz toll einbinden. Kinder haben Fragen ohne Ende, die man beantworten kann. Wenn mich jemand fragen würde, ich würde auf jeden Fall sagen, mitnehmen zur Beerdigung, damit die auch Abschied nehmen können von der Person. Ne? Es sei denn, das Kind sagt ja klar und deutlich, es möchte nicht mit, dann bitte nicht mitnehmen. Ne? Also jeder kennt ja auch sein Kind. Und gleichzeitig dieses, oh nee, kann ich nicht mitnehmen, muss ich beschützen. Auch das Nervensystem eines Kindes muss sich verabschieden können. Und unser Kopf hat ein ganz großes Problem, der kann nämlich den Tod nicht begreifen. Und unser Hirn muss aber immer begreifen. Und gerade wenn es um den Tod geht, man könnte gegebenenfalls, wenn man die Chance hat und wenn man das möchte, man könnte ja die Person nochmal angreifen oder man könnte die Person sehen. Und das ist für das Hirn dann einfacher zu verstehen. Unser Verstand möchte das verstehen, dass die Person jetzt wirklich nicht mehr da ist. Und das ist ganz, ganz schwierig, wenn wir dafür keinen Beweis haben. Und mit kleinen Kindern kann man das auch super gut üben, wenn man sieht ja ständig tote Tiere irgendwo liegen auf der Straße oder so. Und dann kann man halt sagen, guck mal, schau mal hier. Siehst du, das atmet nicht mehr oder so. Und das könnte man halt auch bei einer Person machen. Dass man halt wirklich auch da eine klare Sprache verwendet und sagt, tot und nicht eingeschlafen oder entschlafen, wie man früher noch gesagt hat, was bei Kindern dann halt auch wieder Ängste auslösen kann, zum Beispiel. Ne?
Das
Also
ist ja,
gerade,
passiert mir das auch, ne?
genau, also gerade, also schlafen, ganz klare Worte nehmen und bei Kindern, letzter Satz dazu, einfach immer nur, wenn die klein sind, noch die Fragen beantworten, die sie haben. Und nicht mehr Informationen geben. Und wenn die weitere Fragen haben, kommen die. Das kann übermorgen sein, das kann aber auch in 5 Wochen sein. Das ist bei denen halt, die trauern auf eine andere Art und Weise und die können sich super gut selber regulieren.
Gibt es denn bei der Traurigkeit, es gibt ja die Phasen des Sterbens, haben ja sehr, sehr viele in der Schule gelernt, aber gibt es die Phasen der
Ja, die wurden mal gelehrt. Ich bin da kein Fan davon. Zumindest
Okay.
von dem alten Modell,
Ja.
was teilweise leider Gottes immer noch im Um,
Dann
ja, wie soll ich sagen?
bringen wir das gar nicht an. Wovon
Nee,
bist
das
du?
können wir sagen. Wir können es sagen. Ich möchte nur, ja, wir können es sagen. Ich möchte nur sagen, es gibt mittlerweile andere Trauermodelle, die sind besser als damals die Trauerphasen, weil Phasen hört sich linear an, als ob eins nach dem anderen kommt. Und so ist es einfach nicht. Und ich
Okay.
hatte während der Trauerbegleitung zum Beispiel mehrere Menschen, die gedacht haben, bei ihnen stimmt irgendwas nicht, weil sie auf eine Phase gewartet haben, die dann aber nicht kam. Oder die waren schon drüber. Und das ist halt das, was ganz oft passiert. Wenn wir von irgendwelchen Phasen sprechen, dann dürfen die gerne wie so Ballons nebeneinander sein. Und da muss klar sein, man kann auch wieder hin und her hüpfen und vor und zurück. Ich habe
Oder so
lieber das.
gar nicht erleben.
Es kann sein, dass genau, wenn es ein ganz schöner Abschied war, sage ich jetzt mal, wenn du also wusstest, nehmen wir einen Elternteil, die Person ist krank, die Person wird sterben, ihr habt alles geklärt, du warst vielleicht sogar dabei, als die Person gestorben ist, dann haben diese Menschen manchmal gar nicht diese Phase der Verdrängung oder so, weil das für die ganz klar ist und die waren die ganze Zeit dabei, da ist nichts mehr Unausgesprochenes, was noch zu klären ist. Und das, ne, das sind dann halt so Sachen, das passt dann nicht. Und auch bei anderen Sachen, die kommen nicht immer in einer Reihenfolge. Und es gibt jetzt andere Modelle, die sind ein bisschen besser. Genau, also diese Phasen, die ursprünglichen, es ist nicht linear, es gibt kein Programm dafür, es gibt keinen Ablauf, es gibt kein Handbuch. Das ist es, was es so schwer macht. Es ist individuell immer abhängig vom Nervensystem.
Und was kann helfen? Was ist das Modell, wo du sagst, das kannst du Menschen anbieten, was vielleicht jetzt auch schon Zuhörern, Zuschauern helfen kann?
Zuhören
Ja.
und nicht alles lösen wollen. Wir können die Trauer einer anderen Person nicht abnehmen, da muss die Person selber durch. Und das ist was, dieses Aushalten, was wir auch oft ganz schlecht können. Aber das eigene Nervensystem von der Person lernt es sonst nicht. Man kommt da nicht durch, wenn man da nicht selber durchgeht. Der Prozess ist ja, es muss da durchkommen, es muss lernen, es muss wissen, dass es das überlebt. Und deswegen muss die Person da selber durchgehen. Man kann unterstützend dabei sein. Das heißt, am Anfang zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich so kurz nach, nehmen wir den Tod, ne, kurz nach dem Tod halt ist, dann kann man als Freund, Freundin, Nachbar irgendwie im Alltag unterstützen. Man kann einkaufen gehen, man kann mitkochen, ne, man kann den Alltag wirklich unterstützen. Kinder hin und her fahren, Hund irgendwie versorgen, mit aufs Amt gehen. Ganz viele Sachen wirklich für den Alltag. Und später halt andere Sachen. Also später können Sachen helfen, wie Erinnerungen teilen, den Namen immer noch nennen, wenn ich das selber wusste, wenn ich die Person selber kannte. Auch das ist immer abhängig von der Beziehung der Person zu der Person, die gestorben ist, und den Umständen. Es gibt manchmal Umstände, die machen das Ganze, die bringen noch mal andere Fragen auf. Das ist zum Beispiel bei Unfällen oder wenn eine Person gar nicht gefunden wird. Wenn kein Leichnam da ist, sondern vermisst, ist es schwierig, oder auch Suizid. Das sind halt Sachen, wo gewisse Fragen noch mehr aufkommen. Warum habe ich nichts gemerkt und solche Sachen? Ne? Warum bin ich nicht früher nach Hause gekommen? Diese Schuldsachen, genau, da
Am
kommt da.
Wochenende im Kloster waren drei betroffene Menschen, die jemanden durch Suizid verloren
Ja.
haben. Und diese Schuldgefühle, die bleiben, so dieses nicht nur, warum war ich nicht zum richtigen Zeitpunkt da, sondern wirklich dieses, ich hätte das verhindern müssen. Und eine Person war dabei, die jetzt gerade akut Angst hat, dass ein Familienmitglied sich das Leben nehmen wird, weil sie es schon ein paar Mal versucht hat und auch sich nicht helfen lässt mit ihrer Depression. Dieses zu begreifen, ich kann da als Familienmitglied gar nichts tun.
Ja.
Wie hilft man diesen Menschen? Weil diese Traurigkeit ist so stark jetzt schon spürbar, was Suizid auch nachher bei allen auslöst.
Sich ja damit zu beschäftigen und da durchzugehen, durch den Trauerprozess. Wann das passiert, wird dein Nervensystem entscheiden. Manche Menschen, wir sagen dann halt, die Person verdrängt das. Ja, die verdrängt das, weil das Nervensystem gerade der Meinung ist, wenn sie da reingeht, überlebt sie selber nicht. Deswegen wird es verdrängt, das machen wir nicht bewusst. Und gerade bei solchen Sachen ist es halt, ja, ist es halt schwierig mit, ja, wieder mit dem Begreifen. Warum, wieso, das sind halt Fragen, die einem ja auch keiner mehr beantwortet.
Ist das der Wendepunkt bei Trauernden, dass du merkst, die Fragen werden weniger? Oder was ist der Wendepunkt, wo du sagst, jetzt merke ich, sie sind fast durch oder sie sind zumindest auf einem guten Flow?
Ich weiß gar nicht, ob ich das merke. Die Personen merken das eigentlich selber. Ob ich im Außen, weil manchmal, es kann ja auch sein, dass die einen guten Tag haben, wenn sie bei mir sind. Das ist ja auch nicht immer nur weinen. Wir gehen auch spazieren und haben viel gelacht oder so. Ne? Also das ist nicht immer nur Trauerarbeit, ist nicht immer nur weinen, sondern man kann zum Beispiel sich auch damit beschäftigen, wie kann ich die Person gut in Erinnerung halten. Ne, darum geht es also. Nicht unbedingt um dieses Loslassen von einer Person. Also loslassen, ja, die Person ist nicht mehr hier bei uns auf der Erde. Aber nicht die Erinnerungen und so, ne, die wollen wir ja alle behalten. Man muss da schon genug loslassen, wie Stimme und solche Sachen. Aber man kann sich auch damit beschäftigen, wie man die Person jetzt wieder oder den Verlust ins Leben integriert. Also das kann mit künstlerischen Sachen zusammenhängen, das kann man aber auch. Da hat jeder seinen eigenen Weg, was man da so findet. Das kann auch Sport sein, das kann etwas sein, was die Person, die verstorben ist, selber gerne gemacht hat. Es kann Lieblingsessen sein, das man dadurch verbindet, oder dass man anfängt, irgendwas zu machen, oder dass es Orte gibt, wo man sich besonders verbunden fühlt. Das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, ich habe den Störfaktor gefunden. Das sind meine Ohrringe. Kann das sein?
Das kann sein. Ich habe
Da,
es
da,
nur
da, da.
anhören.
Machen wir das mal so. Genau. Und jetzt bin ich gerade unsicher. Wir waren eben auch mal kurz noch bei den Unternehmen, da sind wir ganz abgekommen von.
Ja, genau, aber da können wir gerne den Schwenker hinbringen, weil als wir uns kennengelernt haben, muss ich ehrlich sagen, in unserer ersten Unterhaltung, und du das angesprochen hast mit den Firmen, da habe ich gedacht, oh ja, krass. Also mein Metier ist ja eher immer mit Einzelpersonen, ne? Sei es in meiner Praxis über den Gesundheitsweg oder in meinen Coachings über den Persönlichkeitsentwicklungsweg. Da ist es ganz klar immer die Person selber, die entweder Trauer erlebt hat oder selber betroffen ist. Und als du dann sagtest, ja, aber Firmen haben noch ein ganz großes Problem, wenn auf einmal jemand an Krebs erkrankt und kommt dann zurück und hat gerade Chemo überstanden und weiß nicht, wird er das überleben oder nicht oder ist traurig, fand ich eben auch sehr, sehr gut, dass du gesagt hast, man kann auch traurig sein über den Verlust von Lebensqualität. Denn wenn man auf einmal eine schwere Krankheit hat, wo man sagt, ich kann jetzt meine Beine nicht mehr benutzen, ich bin jetzt querschnittgelähmt oder ich habe mir die Hand abgehackt, auch mit einem Arbeitsunfall, was übrigens ganz häufig ja passiert, wenn man mal mit Menschen zu tun hat, die zum Beispiel Prothesen bauen. Bei uns im Chapter, da ist jemand, der Prothesen baut und dann kriegt man mit, wie häufig das passiert, dass Menschen eine Gliedmaße verlieren. Wie gehen dann die Mitarbeiter mit diesem Trauerprozess um? Und als du sagtest, ich gehe auch in Firmen und helfe da, da habe ich gedacht, wow, ja, klar, ne? Und ich habe dich damals, ich weiß noch, dass ich dich direkt gefragt habe, aber wer ruft dich denn? Ist denen das überhaupt bewusst, dass man da jemanden rufen sollte, ne? Oder kann?
Genau. Also ja, also meiner Meinung nach sollte das jede Führungskraft mal
Sollte.
gehört haben.
Ja, fand ich spannend. Habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht.
Ja.
Aber finde ich super wichtig. Deshalb, ich habe damals schon direkt gesagt, lass uns eine Podcast-Folge aufnehmen. Spannendes Thema. Ja, wie gehst du da vor?
Genauso, ehrlich gesagt. Ich erkläre auch da erstmal, wie so ein Nervensystem funktioniert, warum Trauer individuell ist und dann halt, was man bitte nicht macht. Wenn die Person zurückkommt und was man machen könnte. Genau das Gleiche, was ich
Was
halt
ist das
auch.
Tabu? Was sagst du bitte nicht machen?
Naja, hast du eben schon ein paar Sachen gesagt. Floskeln, die keiner hören will. Auch
Und die
jetzt,
rutscht
wenn.
so schnell raus. Die
Ja,
rutscht
das ist.
so
Ja, weil die halt
schnell
nur.
raus.
Das ist das
Ja, oder?
Blöde.
Wird schon
Ja.
alles wieder gut?
Das.
Ist doch nicht so schlimm? Oder habe ich auch schon erlebt?
Genau. Ja, hilft mir das jetzt? Nein, es geht jetzt um
Nein.
mich und auf meine Mutter. Ist mir scheißegal. Wie das damals bei dir war. Es sei denn, die Person fragt dich, wie war das damals bei deiner Mutter? Dann antworte gerne. Wenn die aber jetzt gerade nur irgendwas sagt, bitte nicht kommentieren, bitte nicht bewerten, bitte nicht runterspielen, wie du gerade schon gesagt hast, oder auch so Sachen wie, ja, aber er war ja jetzt schon alt. Ja und?
Ja.
Das kommt auf die Beziehung zwischen den beiden Personen an. Und es kann auch sein, dass, wenn ich bei meinen Großeltern zum Beispiel groß geworden bin oder bei meiner Nachbarin die ganze Zeit, weil meine Eltern eine Kneipe hatten oder sonst irgendwas, wenn die Person irgendwann stirbt, dann ist meine Trauer vielleicht größer als von meinen eigenen Eltern oder von meinem Bruder oder sonst irgendwas, ne? Das sind Sachen, oder wenn der Opa irgendwie 95 Jahre alt ist und mit der mir aber eine wunderbare Kindheit geschenkt hat, dann ist das für mich ein viel krasserer Verlust, als wenn jemand anderes verstirbt, der, ich sag jetzt mal, in der Familienrolle irgendwie näher an mir dran ist, theoretisch, aber meine Beziehung aufgrund meiner Erfahrungen praktisch gar nicht so eng ist. Und das sind halt Sachen, die halt, ja, also diese ganzen Bewertungen dürfen die Menschen machen, die es gerade selber drin sind. Wenn die sagt, okay, für mich war es viel schwieriger, als mein Vater gestorben ist, als bei meiner Mutter, dann ist das fein. Von außen, nee.
Okay.
Weil was bringt das? Nix. Das sind nur, das Problem an der Sache ist, zurück zu unserem Nervensystem und unserem Hirn. Unser Hirn will überleben und Lösungen anbieten. Das heißt, wenn ich etwas höre, dann möchte ich eine Lösung anbieten. Das ist aber gar nicht meine Aufgabe. Wir glauben aber, dass wir das machen müssen. So, und jetzt kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie das unser Unterbewusstsein ist so schnell wie so ein Düsenflieger und unser Bewusstsein ist so schnell wie ein Fußgänger. Und deswegen schießen uns diese bescheuerten Sprüche über die Lippen. Oder Klassiker im Büro, Tür geht auf vom Aufzug, da drin steht die kranke Person. Ich merke, um Gottes Willen, ich weiß überhaupt nicht, was ich mit der Person reden soll und mache auf dem Absatz kehrt und gehe die Treppe hoch. Und in dem Moment merke ich schon, was machst du hier eigentlich? Aber die Aufzugtür ist zu und die Person ist weg. So, in dem Fall oder in allen Fällen, gut ist immer, wenn wir das bemerken. Wenn wir das bemerken, können wir gegensteuern. Das heißt, wir könnten es ein wenig berichtigen. Wir könnten in dem Moment, wenn es die Kollegin oder Kollege zum Beispiel ist, habe ich die E-Mail-Adresse. Dann schreibe ich einfach einen Einzeiler. Pass auf, es tut mir total leid, das war eben nicht hilfreich, was ich gemacht habe. Punkt. Reicht schon. Weiß die Person, ach, okay, ja, fein. Wir können es nicht ungeschehen machen, wir können es aber ein bisschen abschwächen oder korrigieren. Und genauso im Büro oder also was jetzt auch deiner Klientin da passiert ist, dieses Umeinandergehen, wenn das Freundinnen sind, haben die ja die Handynummer zum Beispiel von ihr. Man könnte vorab fragen, hör mal, wenn wir heute Adventskranz binden, möchtest du darüber reden oder willst du dich ablenken? Könnte man fragen, ne? Dann wüsste man Bescheid und könnte dann halt auch entsprechend agieren. Das Problem ist, wenn wir da alle zusammenkommen und das hängt dann da in der Luft, dann traut sich halt keiner mehr was zu sagen und dann ist es halt auch manchmal ein bisschen blöd, wenn dann halt auch vielleicht Menschen dabei sind, die sich ganz so nah sind oder so und es unterschiedlich. Man könnte aber vorher mal abfragen und
Aber
dann.
das setzt natürlich voraus, dass irgendjemand von den Menschen schon so bewusst ist, dass er sich überhaupt traut, vorab abzufragen. Also ich habe jetzt zum Beispiel den Tipp gegeben, von sich aus auf die Menschen. Also ich habe in meinem Leben gelernt, dass es Sinn macht, dass ich schon meine Bedürfnisse äußere. Also dass ich gelernt habe zu sagen, das und das brauche ich jetzt und das brauche ich nicht, das wünsche ich mir und das wünsche ich mir nicht. Und dass ich praktisch den anderen schon vorgebe, wie kann man mit mir umgehen, was brauche ich jetzt?
Du hast gerade schon gesagt, du hast es gelernt, das haben nicht alle gelernt.
Genau.
Und die
Und
zweite
deshalb haben
Sache,
auch viele nicht gelernt, nachzufragen. Ne?
genau, und die zweite Sache ist,
Dann haben wir ja das Tabu auf beiden Seiten.
ja, genau.
Das Tabu ist auf beiden Seiten.
Ja, absolut.
Der trauernde Mensch denkt, es ist ein Tabu zu sagen, hier, ich traue, ich brauche jetzt was. Und die Umgebung hat das Tabu, ich darf gar nicht, ich bin ja nicht die Betroffene, ich darf nicht hingehen und was vorschreiben.
Plus, die trauernde Person hat oft gar keine Kraft. Und
Ja.
deswegen würde ich immer den Fokus ein bisschen von der trauernden Person wegnehmen, weil nehmen wir jetzt nochmal den Fall, dass es halt ihr wirklich schlecht geht, sich dann noch aufzuraffen und zu Freunden oder zum Chef zu gehen, um ein Meeting zu bitten, um mal zu besprechen, wie wir denn jetzt die nächsten zumindest mal 3, 4 Wochen, ob man da vielleicht irgendein Projekt von mir wegnehmen kann oder irgendeine Arbeit oder ne, dass ich mal irgendwie ein bisschen weniger mache, weil ich mich gerade sowieso nicht konzentrieren kann. Dass ich aber eigentlich eine Person könnte, gerne zur Arbeit gehe, um mich abzulenken, oder eine andere Person fragen möchte, du pass mal auf, ich funktioniere gerade eh nicht, ich würde mich mal krank schreiben lassen. Das sind Sachen, die können besprochen werden, wenn man es anspricht. Und da wäre mir halt lieb, also es wäre halt einfach total schön, im ganzen Team halt auch, wäre es einfacher, wenn solche Sachen, vorausgesetzt natürlich, man weiß um diesen Verlust, gesprochen würden, dass also die Führungskraft auf die Person zugeht und sagt, pass mal auf, wenn du jetzt zurückkommst, sollen die Kolleginnen das wissen oder nicht? Und wenn ja, was? Und willst du es selber sagen oder soll ich sagen? Wenn man einfach mal so kleine oder die kommt halt an und man sagt, man nimmt sich auch ein Slot und macht das irgendwie nicht so nebenbei, man nimmt sich die Zeit, setzt sich kurz hin und sagt, wie geht's denn? Möchtest du jetzt momentan so weiterarbeiten oder sollen wir dir mal für 4 Wochen was abnehmen? Und dann kann die Person sagen ja oder nein. Und dann kann man als Führungskraft, geht man dann bitte nach 6 Wochen oder so nochmal hin und fragt nochmal nach. Und die Führungskraft kommuniziert das dem Rest vom Team, damit die nicht denken, ne, damit halt auch keine Unstimmigkeiten kommen. Und ich habe das mal halt erlebt, da kam ein Mann zurück nach einer, die hatten eine Totgeburt. Und der war dann auch 3 Monate krankgeschrieben und kam dann halt zurück. Und hat halt auch gesagt, nee, nee, mach mal bitte ein Meeting zu seinem Chef. Ich würde es gerne selber sagen. Und dann hat der alles erzählt und hat dann halt auch gesagt, okay, wenn ihr Fragen habt, kommt und fragt. Und dadurch war dieses Thema halt nicht mehr im Raum, ne? Und das ist ein Beispiel. Das hat sein Nervensystem zugelassen, nachdem er diese Zeit für sich hatte. Es gibt aber auch andere Menschen, die wollen halt zur Arbeit kommen und sich ablenken. Weil, damit sie ihre Struktur haben, ne? Und zu Hause ist gerade zu viel und da dreht sich alles darum. Und dann darf man das auch respektieren. Und dann könnte aber zum Beispiel die Führungskraft sagen, pass mal auf, da ist jetzt gerade die Mutter gestorben, die Person möchte aber nicht drüber reden auf der Arbeit. Und auch dann wissen alle Bescheid. Dann ist es vielleicht immer noch so ein bisschen komisch, aber man weiß, okay, der will zumindest momentan nicht drüber reden. Also reden wir über was anderes. Und das hilft der Person dann, weil dann wird sie auch nicht so isoliert. Weil das ist dann halt klar in dem Moment. Ja.
Ja, bis jetzt.
Genau.
Kommen wir mal noch zum Schlenker der anderen Traurigkeit. Also zum Beispiel jemanden verloren zu haben, sprich Trennung, ja, weil viele Beziehungen gehen gerade auseinander. Es ist eine Zeit, wo sehr viel im Umbruch ist, muss man, glaube ich, den Zuhörern, Zuschauern nicht klar machen. Das merkt gerade jeder. Viel Neuanfang und auch viele Beziehungen halten das Chaos gerade nicht so durch. Wie ist dein Tipp, mit dieser Traurigkeit umzugehen? Weil da ist niemand gestorben. Mir hat es damals ehrlich gesagt geholfen, da durchzugehen, dass ich mich immer wieder darauf besonnen habe, was waren die tollen Zeiten, die ich mit meinem Ex-Mann hatte, was ist daraus entstanden, in dem Falle bei meiner zweiten Ehe, meine beiden wundervollen Kinder. Und dann zu wissen, er ist nicht gestorben, ihn noch, meine Kinder haben ihren Papa noch. Mir hat das geholfen. Aber was sind denn da bei solchen Traurigkeiten deine Tipps oder deine Erfahrungen mit dieser Art von Trauer?
Das Gleiche.
Okay.
Genau, weil das, also gerade Liebeskummer wird komplett unterschätzt. Verluste.
Wo wir eben bei Suizid waren, ne? Ich glaube, der größte
Ja,
Anteil der suizidalen Personen ist aus Liebeskummer gegangen, ne?
ist sehr viel, genau. Es ist. Die körperlichen Symptome und die mentalen Symptome sind die gleichen, im Zweifel. Es ist ja das gleiche Nervensystem und wenn du Trauer empfindest, dann kriegst du Programme geschickt, was gerade los ist. Und wiederum wird das nicht irgendwie bewusst, sondern wenn du eine Schwachstelle hast, dann wirst du die vermutlich spüren. Und es gibt Menschen, die haben Nacken- und Kopfschmerzen oder irgendwas. Es gibt Menschen, denen ist hier vorne alles zu. Es gibt Leute, die haben Rücken. Es gibt Menschen, die sind total steif, die haben Schlafbeschwerden, andere haben Verstopfung oder aber auch Durchfall. Das ist halt völlig unterschiedlich und wieder abhängig vom jeweiligen Nervensystem. Das heißt, wir sind genau wieder an der gleichen Stelle. Hör auf deinen Körper. Und wenn du die Person gegenüber bist, hörst du auf dein Bauchgefühl, weil das weiß meistens ganz genau, was jetzt richtig ist. Das Problem ist, dass wir das halt oft ignorieren. Und dann kommt der Kopf. Und dann kommt der Kopf mit seinem, ja, aber vielleicht trigger ich da jetzt irgendwas oder dies oder das oder jenes. Ja, wenn man fragt, kriegt man eine Antwort. Wenn man sich was denkt, dann, ne? Denkt man sich halt irgendwas, was aber natürlich nicht das sein muss, was gerade beim Gegenüber los ist. Also genau das Gleiche. Zuhören, aushalten, da sein, praktisch helfen oder ja. Fragen halt auch mal. Und ach so, eine Sache noch bei allen Trauergeschichten. Nicht fragen, wie geht's dir, sondern detaillierter. Weil wie
Nämlich.
geht's dir? Ja, wie geht's dir, wenn ich gerade eine Krebsdiagnose, ja scheiße, wie soll es mir denn gehen? Beschissen geht's mir. Sondern man könnte dann fragen, wie war denn der Morgen für dich bisher? Oder nach einem Tod jetzt zum Beispiel mit Beispiel kleine Kinder. Also immer so ein bisschen gucken, wie denn der Tagesablauf ist. Wie war es denn heute Morgen, als du die Kinder abgegeben hast? Also wirklich etwas nehmen, was die trauernde Person greifen kann. Weil wie geht's dir, ist so groß, wo soll ich denn da anfangen? Das ist überhaupt nicht greifbar, artikulierbar.
Ja,
Da
ich
kommt
habe
im.
damals gesagt, also mein Sohn ist sehr krank und ich war mit ihm ganz, ganz viel im Krankenhaus und hatte ständig Todesangst um ihn. Und ich habe dann irgendwann mir angewöhnt zu sagen, weil gut war für mich in der Zeit niemals zutreffend. Niemals. Auch an guten Tagen, an richtig guten Tagen. Und dann habe ich mir angewöhnt zu sagen, das neue Gut. Also wenn mich einer gefragt hat, geht's dir, habe ich gesagt, heute das neue Gut. Weil das neue Gut war nie wieder, bis heute nie wieder das Gut, was ich vor den Schicksalsschlägen, die ich erlebt habe, hatte. Nie wieder. Ja.
Genau. Und deswegen ist es halt auch immer so ungünstig, wenn gefragt wird oder wenn wir glauben, wenn wir lange genug umeinander herumeiern, dass irgendwann wird es ja wieder so wie früher. Nee, es wird nicht mehr so wie früher, weil genau wie du gerade gesagt hast, es ist vor dem Verlust und nach dem Verlust. Egal, ob das eine Trennung ist oder ob das ein Todesfall ist oder ob das eine Krankheit ist. Die
Genau.
betroffenen Personen haben ein Leben vorher und ein Leben nach dem Verlust. Und wie man diesen Verlust
Neues.
ins Leben einbaut, darum geht's halt. Und dafür ist diese Trauer gut. Dafür
Richtig.
ist sie wichtig. Genau.
Was passiert? Vielleicht machen wir das noch zum Abschluss des Podcasts. Was passiert, wenn man Trauer nicht zulässt?
Abhängig von deinem Körper und Nervensystem kann sich auf jeden Fall später äußern in irgendeiner Form von Krankheiten, ja, was auch immer da rauskommt. Das
Und
ist
auch viele
abhängig.
Entscheidungen, ne? Man stürzt sich dann häufig aus Ablenkung, zum Beispiel in eine Ersatzbeziehung oder in Abhängigkeiten, ne? Einfach um das nicht spüren zu müssen.
Ja, nochmal, wir machen das nicht extra, ne, sondern dein Nervensystem ist der Meinung, ich überlebe jetzt nur, wenn ich das so und so mache. Und dann ist das auch erstmal in Ordnung so. Und in der Regel, oder es wäre halt gut, wenn wir es halt irgendwann merken. Und irgendwann wird was rauskommen. Und manchmal ist es zu spät. Ich habe kürzlich mit einer Dame gesprochen, die hatte, ich glaube, 12 Chemos innerhalb kürzester Zeit hinter sich, ist dann auch leider verstorben. Eine ganz, ganz inspirierende Frau. Und ich durfte sie noch kennenlernen ganz am Schluss. Und sie wusste nicht, was ich mache. Ich habe dann mit ihr gesprochen und dann sagte sie nur irgendwann zu mir, ja, sie ist sich auch ziemlich sicher, dass der Krebs in ihr die nicht verarbeitete Trauer in ihren Vater ist. Und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das halt erzähle, weil sie hat es gemerkt, sie hat es zu spät gemerkt, in Anführungszeichen.
Da willst du helfen, dass das früher gesehen wird, ne?
Aber sie hat selber gesagt, sie war auch vorher nicht in der Lage, ne? Also sie war sehr klar mit allem. Und ja, und ich glaube, wenn die Trauer nicht so ein Riesentabu wäre, dann würden sich vielleicht ein paar Menschen früher wieder da reintrauen, auch wenn es halt ein bisschen öffentlicher wäre und nicht mehr ganz so weit weg und nicht mehr so nicht gewollt und ein Riesending, damit das Miteinander einfach ein bisschen leichter wird.
Trauer gehört zu uns allen dazu, gell? Das ist so.
Genau. Die ist
Ich
ja auch gut.
danke vielmals für dieses schöne, wichtige Gespräch und werde gerne verlinken hier unter diesem Video, unter diesem Podcast, wie man dich finden kann, dass Menschen zu dir Kontakt aufnehmen können und auch gerne Firmen, ja, die da was brauchen. Also da habe ich deine Visitenkarte auch schon sehr gerne weitergegeben, weil das
Danke.
großartige Sache, weil das habe ich vorher von Firmen noch nicht gehört. Und die, wo ich weitergegeben habe, da haben die Führungskräfte auch zu mir gesagt, wow, sowas gibt's. Ich habe richtig Angst davor, wenn die Mitarbeiterin zurückkommt. Da werde ich das Gespräch suchen.
Ein letzter Satz dazu.
Sehr gerne.
Es gibt ja auch Sachen, wo die ganze Firma betroffen ist oder zumindest eine ganze Abteilung. Wenn jetzt jemand wirklich stirbt aus einer Abteilung oder wenn der Unternehmensinhaber verstirbt. Es gibt Arbeitsunfälle, hast du eben schon gesagt. Es gibt Menschen, die versterben auf Dienstreisen. Es gibt alles. Es gibt Menschen, die versterben am Arbeitsplatz. Wir wollen wir uns nicht mit beschäftigen. Es passiert trotzdem.
Jetzt,
Und
genau.
deswegen wäre es einfach ganz gut, wenn man vorab schon mal wüsste, was man dann denn tun könnte und vielleicht so eine kleine Liste hätte, wo man drauf guckt und in dem Moment agieren kann und nicht komplett überfordert ist, weil es ist schlimm genug. Genau.
Herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne, meine Liebe.
Wir haben noch ein paar mehr Themen, wo wir in weiteren Folgen gerne drüber sprechen können.
Auf jeden Fall.
So, ihr lieben Zuhörer, Zuschauer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Verschickt bitte dieses Video und diese Podcast-Folge gerne an Menschen, wo ihr glaubt, die können Hilfe in Sachen Trauer gebrauchen. Ich glaube, hier waren sehr viele wichtige Aspekte dabei. Ich habe jede Menge gute Impulse für mich auch und mein jetziges Leben mitgenommen. Dafür lieben Dank, liebe Christina Gippert. Und auf bald.
Danke, tschüssi.
Tschüss.